Und wir wollen hören auf das Wort Gottes, das der Predigt zugrunde liegt. Vorher gestatten Sie mir noch einen Hinweis an dieser Stelle, der sich auch an die Internethörer richtet. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir treu unterstützt werden in unserem Dienst durch diejenigen, die diese Gemeinde tragen hier vor Ort und auch durch nicht wenige, die uns helfen und dafür, dass sie über das Internet den Zugang zu unseren Predigten haben, der ja kostenlos ermöglicht wird, uns unterstützen, finanziell und nicht zuletzt mit ihren Gebeten. Wir möchten jetzt in den nächsten Tagen gern die Spendenbescheinigung verschicken und haben von einigen der Hörer keine Adressen. Und deswegen möchte ich auf diesem Wege einfach nochmal unsere Bitte mitteilen. Wenn wir Ihnen eine Spendenbescheinigung und einen Dankesbrief zuschicken dürfen, dann seien Sie so freundlich und lassen Sie uns Ihre Adresse zukommen, Ihre Postanschrift. Und wenn Sie möchten, schicken Sie diese an die Adresse info@beg-hannover.de. Dankeschön, wenn Sie uns auch auf diesem Wege helfen, und wir danken Gott dafür, dass wir so treu durchgetragen werden und dass er auch Ihre Gaben dazu einsetzt und gebraucht. Nun lasst uns hören auf den Predigttext. Sie haben ihn vor sich auf Ihrem Gottesdienstblatt, und ich lese zunächst die Verse 8 bis 22. Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Der sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk der Kinder Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele wären. Sie könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, womöglich zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen. Darum setzte man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken. Und sie bauten dem Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses. Je mehr sie aber das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es und desto mehr breitete es sich aus, sodass ihnen vor den Kindern Israels graute. Darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst, und sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und mit allerlei Feldarbeit, lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Und der König von Ägypten redete mit den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra, die andere Pua hieß. Und er sprach: Wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, so seht auf der Stelle nach. Wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Da ließ der König von Ägypten die Hebammen rufen und fragte sie: Warum tut ihr das, dass ihr die Knaben leben lasst? Da antworteten die Hebammen dem Pharao: Nun, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, sie sind lebhafter. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Und Gott segnete die Hebammen, das Volk aber vermehrte sich und nahm gewaltig zu. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, baute er ihnen Häuser. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach: Werft alle Söhne, die ihnen geboren werden, in den Nil. Aber alle Töchter lasst leben. Gott segne sein Wort an uns.
Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Weihnachtsfest liegt im Rückspiegel. Tannenbaum und Lichterketten sind bei den meisten wohl nicht mehr da, nicht mehr vorhanden. Der Blick geht nach vorne, wir sind 2019 und die Auffahrt ist genommen. Dabei war das Christfest erst der Anfang. Wenn man nachliest im Neuen Testament bei Johannes, man sieht, dass das Christfest der Anfang von Gottes Rettungsaktion war. Und der Evangelist Johannes schreibt in seinem Prolog: Das Licht kam in die Finsternis, oder es leuchtete in der Finsternis. Gott wurde Mensch. Doch dieses Licht, personifiziert durch Jesus Christus, stellte später dann fest, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Weihnachten war der Anfang von Gottes Rettungsaktion, und es wurde bis aufs Blut bekämpft. Kein Platz in der Herberge, schon geboren, schon auf der Flucht vor dem Tod. Wir lasen davon in Matthäus 2, wie Herodes sich aufbäumt und Gottes Geschenk zerstören möchte. Und Jesus mit seinen Eltern. Sie fliehen nach Ägypten vor dem betlehemitischen Kindermord. Unser heutiger Predigttext zeigt uns, dass dieser Tumult um Gottes Reich, dass dieser Tumult um Gottes gesandte Rettung nichts Neues ist, sondern jedes Mal, wenn Gott einen Schritt weitergeht, wenn Gott sein Reich baut, da gibt es Tumult. Jedes Mal gibt es Widerstand, überall, wo Gott sein Reich baut und es sich ausbreitet. Auch heute hier in Hannover, auch heute 2019, gibt es Gegenwind. Und genau hier kommen wir zu unserem Predigttext. Sein Inhalt erinnert uns daran, nicht nur an diese nachweihnachtlichen Ereignisse von Matthäus 2, sondern seine Kernaussage fordert uns heraus, fordert sie und mich heraus, mit der Frage, wer oder was trägt dich 2019? Worauf verlässt du dich 2019? Und möchte insofern unsere Perspektive auf 2019 klären. Kommen Sie mit, wir steigen ein, wenn Sie eine Bibel dabei haben, 2. Mose Kapitel 1, unter der Überschrift Grobe Tage, Gottes Treue. Ich lese Vers 1 bis 7, Grobe Tage, Gottes Treue. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten gekommen waren. Sie kamen mit Jakob, jeder mit seinem Haus. Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issachar, Sebulon und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Aser. Und die ganze Nachkommenschaft Jakobs betrug damals 70 Seelen. Josef aber war schon vorher in Ägypten und Josef starb und alle seine Brüder. Und jene ganze Generation aber, die Kinder Israels waren fruchtbar, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Grobe Tage, Gottes Treue. Der erste Abschnitt ist eine Art Vorspann in unserem Text. Er beinhaltet eine der vielen kleinen Rettungsinseln, die Gott seinem Volk gegeben hat, mitten in einem stürmischen Meer vieler Gefahren. Und wir sehen, Vers 1 beginnt mit einem Und. Nanu, haben wir was verpasst? Gibt es einen Vers zuvor? Ich finde keinen, aber wir müssen an dieser Stelle ein bisschen ausholen und uns fragen, wie kommt es, dass es mit einem Und hier beginnt? Nun, wer die Architektur des Alten Testaments kennt, der weiß, dass es einen gewissen Aufbau gibt. Jesus nennt ihn einmal in Lukas 24, Vers 27 und sagt dort, spricht von Mose, von den Schriften und von den Propheten, also diesen Dreier-Kollektion sozusagen, und fasst es so zusammen, was auch im Jüdischen bis zum heutigen Tag als Tenach bekannt ist. Und der erste Teil, nämlich die 5 Bücher Mose, sind quasi als eine Einheit verstanden und jedes einzelne Buch wird quasi als Kapitel so im Zusammenhang verstanden. Und deshalb fängt es also hier mit einem Und an. Und naja, tatsächlich, es gibt sogar auch eine Parallele, wenn man hier diesen Vers 1 bis 7 vergleicht, erinnert es sehr stark an 1. Mose 46, die genealogische Aufzählung der Söhne Jakobs. Aber es gibt noch mehr, es gibt eine weitere Verbindung zu dem Buch zuvor, was zuvor geschah. Wenn man hineinschaut, eine Symmetrie. Womit begann das erste Buch Mose? Mit der herrlichen Schöpfung in Eden. Und es endete mit der traurigen Tatsache, dass Josef stirbt und in einem Sarg in einem gottfremden Land in Ägypten begraben wird. Und genau hier knüpft das zweite Buch Mose jetzt an, greift den Tod Josefs auf und beschreibt die Zeit, beschreibt die Not des Volkes Israel in Ägypten. Aber passen Sie auf, 2. Mose 40 endet dann wiederum mit der Herrlichkeit von Eden, dass Gottes Herrlichkeit wieder unter seinem Volk Israel wohnt, weil das Opfersystem eingeführt wurde. Das heißt, wir fassen zusammen, der Gott der Schöpfung ist auch gleichzeitig der Gott der Erlösung. Eine wichtige Lehre dieser beiden ersten Mosebücher. Es geht weiter, es heißt hier in Vers 1, und dies sind die Namen. Ja, es geht hier um Namen. Im Hebräischen wird es tatsächlich dieses zweite Buch Mose als Namen bezeichnet. Wir kennen es meistens als Exodus, der Auszug aus Ägypten, das zweite Buch Mose. Und es geht hier viel um Namen. Wir sehen hier im ersten Kapitel, dass kein einziger ägyptischer Name genannt wird. Nicht einmal den Namen vom Pharao, der eigentlich die ganze Zeit hier redet, finden wir hier. Vers 10, 16, 18, 22. Er redet pausenlos, wir erfahren keinen Namen. Dafür erfahren wir hier die Söhne Israels, ihren Namen, Vers 2 bis Vers 5. Wir erfahren hier die zwei Namen der tapferen Hebammen, Vers 15. Und wir sehen später auch die enge Verbundenheit Gottes mit seinem Volk, der ihre Namen auf seinem Herzen trägt, symbolisiert durch das hohepriesterliche Brustschild. Und weiter gibt auch in diesem Buch Gott Mose seinen Namen bekannt und sagt, ich bin Yahweh, ich bin der, ich bin und ich bin alle Zeit bei euch. Wenn wir jetzt die ersten 7 Verse hier lesen Und naja, man denkt zunächst, das ist das Übliche, was man aus dem Alten Testament kennt, viele Namen, der eine zeugte den, der andere den und so weiter und so fort. Aber dann hier zu diesen 70 Seelen von Vers 5 kommen und dann noch einen Vers weitergehen, kommen wir zu diesem Vers 7. Und ich sage Ihnen jetzt schon mal, halten Sie Vers 7 fest. Es ist eine erste Rettungsinsel, die wir hier haben. Es ist eine erste Rettungsinsel inmitten dieser finsteren Niedergangs des Sündenfalls. Es ist ein Vers vollgepackt, ein Care-Paket voll Hoffnung. Und die Grundaussage dieses Verses, Vers 7, die verfolgt uns hier. Das ist nämlich ein Schlüsselvers, Vers 7. Wir finden seine Aussage in Vers 7, Vers 12 und nochmal in Vers 20. Immer wieder dieselbe Wiederholung. Und die Söhne Israels waren fruchtbar, regten und mehrten sich. 7, 12, 20. Streichen Sie sich diese Verse an. Wir werden die Wichtigkeit und den Verlauf des kompletten Kapitels nicht verstehen, wenn wir nicht diese Sprengkraft und Reichweite dieser Verse verstehen. Lassen Sie uns mal ein bisschen ziehen an diesem Vers. Was fällt dabei heraus? Nun, woran erinnert uns das fruchtbar sein und mehren? Wenn wir zurückgehen in das erste Buch Mose, an die Erschaffung der Welt, da sehen wir, dass Gott seine Geschöpfe segnet und er dann auch zu den Menschen später spricht, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Und in allen drei Schlüsselversen werden wir immer wieder daran erinnert, an Gottes Segenslinie, die er dann in Kapitel 12 mit Abraham vom ersten Buch Mose 12 weiterführt und sagt, ich will dich zu einem großen Volk machen. Und in Kapitel 15 des ersten Buch Moses wieder erinnert und sagt, Abraham, guck hoch, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst, so soll dein Samen sein. Und dieser Same, diese Nachkommenschaft, die erinnert an Gottes Rettungsplan, weil Gott verheißen hat, damals, ganz am Anfang schon zu Eva, ich will einen Retter senden, ich werde einen Retter senden. Und er wird der Sünde den gar ausmachen. Ja, ein verheißener Erlöser wird kommen durch eben dieses Volk. Und das zieht letztendlich diese drei Schlüsselverse ziehen im letzten auch hin auf das Weihnachtsereignis, das erst hinter uns liegt. Doch wie jämmerlich schien dieser Segensweg, den Gott angekündigt hat, in Fahrt zu kommen. Wenn wir nur zurückdenken an Abraham und Sarah, da war auch Rebekka und Isaac, die erst unfruchtbar waren. Und dann kommen wir hier zu Vers 5 und sehen, 70 Seelen waren es, die nach Ägypten kamen. Und dann hören wir dreimal von diesem Regen und Meeren. Oh Mann, müssen wir dann nicht zur Anbetung kommen, wenn wir dann Kapitel 12 aufschlagen und Vers 37 lesen, dass Israel 600 Männer hatte, ohne Frauen, ohne Kinder. Manche Ausleger vermuten, dass es bis zu 3 Millionen an Bevölkerung war, also eine enorme Menge. Alles ein Ergebnis dieser drei Verse und des Segens, den Gott gegeben hat. Doch lassen Sie uns jetzt einmal hineinschauen, unter welchen Umständen sich Gottes treue Segensverheißung behauptet. Lassen Sie uns nochmal auf diesen Titel des Eingangs hinweisen. Grobe Tage Gottes Treue. Israel war in Ägypten und ja, der Retter sollte kommen eines Tages durch dieses Volk, aber es lebte in groben Tagen und es stand schlecht um sie. Ja, man könnte sogar sagen, das Christfest stand damals auf dem Spiel. Pharao will seinen antisemitischen Hass stillen und wird weder Mittel noch Wege scheuen, um eben das durchzuführen, was er möchte, nämlich dieses Volk beseitigen. Und das Schlimmste hinter all dem scheint, dass Gott schweigt. Wo redet hier Gott im wörtlichen Sinne? Wir hören hier nichts, wo Gott im wörtlichen Sinne plötzlich antwortet und dem Pharao sagt, sei mal ruhig. Gott schweigt. Ganze drei Kapitel. Erst ab Kapitel 3, Vers 4 lesen wir, dass Gott Mose beruft. Aber wenn wir dieses Kapitel 1 jetzt studieren und diese drei Verse vor allem im Auge behalten, dann halten wir fest, Gott schweigt und zwar sehr laut. Was wir in unserem vorliegenden Kapitel finden, ist, dass Gott zeigt, er nimmt sich seines Volkes an. Gott hat sein Volk lieb. Er hat es nicht vergessen. Er kümmert sich um diese kleine Schar. Er hat sich drum gekümmert und er wird es auch weiterhin tun. Und diese kleine Schar wird die Fürsorge, genauso wie auch wir 2019, auch ferner brauchen. Wir erfahren Gottes Treue hier in drei Abschnitten. Der Vorhang öffnet sich und wir beginnen mit dem ersten Akt. Gott kümmert sich um sein Volk. Erstens in Zeiten der Versklavung. Vers 8 bis Vers 14. Gott kümmert sich um sein Volk in Zeiten der Versklavung. Da kam ein König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Der sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Sie könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, womöglich zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen. Darum setzte man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken. Und sie bauten dem Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses. Je mehr sie aber das Volk bedrückten und desto zahlreicher wurde es, desto mehr breitete es sich aus, sodass ihnen vor den Kindern Israels graute. Darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst und sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und mit allerlei Feldarbeit, lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Der erste Akt öffnet sich also hier vor unserem Auge und wir sehen das ägyptische Bienenbild und es ist hier die Rede von einem Pharao. Wer genau war dieser Pharao? Es gibt in den Kommentaren unterschiedliche Datierungsversuche und auch Namen, die hier genannt werden. Meine Recherchen haben mich zu dem Entschluss gebracht, es in die 13. Dynastie, ägyptische Dynastie zu setzen, das heißt das 17. Jahrhundert vor Christus. Und auch moderne Archäologen bestätigen eben die Historizität dieses Textes. Und den Namen des Pharaos, der übrigens später auch wohl der Stiefvater des Mose war, war wohl Khanefare Sobekhotep der Vierte. Und es gibt ein ausgezeichnetes Buch, Pharaonen und Propheten, von einem englischen Archäologen, David Roll, was ich dazu sehr empfehlen kann, mit sehr atemberaubenden Entdeckungen, die den biblischen Befund stützen. Vers 8 beschreibt nun seinen Zielgedanken. Und Pharao in Ägypten hält hier diese öffentliche Rede und es fällt auf, dass er hier diesen Hass gegen Israel äußert, dass er Angst hat, könnte man auch schon fast sagen. Er möchte Gottes Verheißungsträger aus dem Weg schaffen, ist ihm ein Dorn im Auge. Und dieser Bevölkerungsboom will er zunächst mit Schwerstarbeit unter die Hand bekommen. Aber wie lange er auch darüber nachgedacht haben mag, was er tun könnte, Gott hatte schon zuvor in 1. Mose 15, Vers 13 angekündigt, dass Israel eines Tages in ein fremdes Land kommen würde und dass es dort schwer für sie sein würde, dass sie schwere Bedrängnis haben würde. Ägypten, das Wort Ägypten im Hebräischen heißt übersetzt doppelte Bedrängnis. Dieser Name ist Programm. Wie genau versteht Pharao jetzt hier diese klugen Maßnahmen, wie er sie nennt? Nun, schwere Arbeit bedeutet lange Arbeitszeit, was die Israeliten weg von ihren Familien brachte. Mit Sicherheit die Geburtenrate wohl auch beeinträchtigen würde. Sklavenarbeit bedeutet aber auch die Unterdrückung der jüdischen Agrikultur und Viehzucht, was ebenso ihre Vitalität beeinflussen würde. Und stellen Sie sich mal vor, die Mücken, die Wüste, die Hitze, wie schnell sich da auch Krankheiten ausbreiten. Wie genau im Einzelnen jetzt auch die Schwerstarbeit aussah, Kapitel 5, Vers 7 sagt uns dann nochmal genauer, dass es eben mit Ziegel und Lehm, mit Stroh gearbeitet werden musste. Und es war erniedrigende Arbeit, die vor allem auch Alte und Schwache an ihre Grenzen brachte. Und ein erstes Arbeitsergebnis finden wir in Vers 11. Die Vorratsstädte Pithom und Ramses wurden gebaut. Das heißt, Israel wurde gezwungen, seine leibliche Kräfte in die ideologische Verherrlichung des Pharaos zu investieren. Ein paar Worte zu diesen zwei Städten. Pithom, das war ein Haus, ein Bereich, der gebaut wurde zur Verherrlichung des Gottes Atum. Das war ein Himmelsgott bei den Ägyptern. Ramses dagegen war zur Verherrlichung des Windgottes Atum gedacht. Und wir sehen, dass Pharao eben Pithom und Ramses bauen lässt zur kultischen Verehrung und zur völkischen Versorgung. Pharao kapert also sämtliche Kraftressourcen von Israel, um seinen Namen, um seine Religion groß zu machen. Und achten Sie nur mal darauf in Vers 13 und Vers 14 auf Worte wie Dienst oder Arbeit. Wie ein Hammer scheint es hier, fünfmal im Hebräischen finden wir hier ein und dasselbe Wort. Arbeit, Arbeit, Arbeit und noch mehr Arbeit. Dasselbe Wort finden wir interessanterweise auch später in Kapitel 3, Vers 12, wo es aber mit Gott dienen übersetzt wird. Das heißt, es kann eine positive Komponente haben, aber auch eine negative. Wir stellen fest, es geht hier nicht nur um einen Kampf zwischen zwei Nationen. Es geht hier nicht primär um Pharaos Auseinandersetzung mit Israel. Es geht hier um Pharao oder Gott. Pharao will Israel mit Gewalt unter seine Hand haben, aber Gott beansprucht sein Volk, dass es dem ewigen Schöpfer dient. Daher muss und wird es später auch zur Trennung zwischen Israel und Ägypten kommen. Doch diese Trennung lässt noch auf sich warten und das Volk leidet unter der Last Ägyptens. Vers 12 zeigt uns dann erneut diesen Boten der göttlichen Treue. Das unerwartete Arbeitsergebnis mit Sicherheit zum Leidwesen des Pharaos. Je mehr Israel bedrückt wurde, desto zahlreicher wurden sie und desto mehr breiten sie sich aus. Wir stellen fest, Gottes Mannschaft kann nicht vernichtet werden, auch nicht mit Sklaverei. Dafür hat Gott seinem auserwählten Volk Israel sein Wort gegeben. Aber damit nicht genug, auch der auferstandene Herr Jesus Christus sagte, dass seine Gemeinde nicht klein zu kriegen ist. Wenn wir das mit Matthäus-Evangelium aufschlagen, Kapitel 28, der letzte Vers, was sagt der Herr dort? Ich bin bei euch bis ans Ende der Weltzeit. Und sehen Sie nur einmal die finstersten Ecken dieser Welt, wenn wir hineinschauen nach Nordkorea, nach Saudi-Arabien, wo eben gerade Christen bedrückt werden bis zum Äußersten, mit der Absicht, sie entweder zu bekehren oder eben auszurotten. Und es ist doch nicht möglich. Nun, wir leben jetzt nicht in einer Sklaverei hier, aber es lassen sich vielleicht doch in dem einen oder anderen Herzen unter uns so manche dunkle Sorgen finden, die den einen oder anderen bedrücken beim Ausblick auf 2019. Unter der Last der Verantwortung, da ist eine Familie, die ernährt werden will. Da ist die Angst um eine gesundheitliche Beeinträchtigung, die einen belastet. Da ist der Job, der einen einfach an die Belastungsgrenze treibt. Da ist die Ehe, die am Anfang Feuer hatte und das scheint aus zu sein. Oder ein geliebter Mensch, der plötzlich nicht mehr da ist und die Einsamkeit belastet einen. Wissen Sie, unter den französischen Protestanten, den Hugenotten, da gab es ein lateinisches Trostwort, was uns gerade auch an diese Schlüsselverse erinnert, dass Gott seine Verheißung hält. Dieses Trostwort belebte inmitten diesem Durcheinander der Zeit damals von Hunger, Not und Tod und Unterdrückung ihre Hoffnung auf den lebendigen Gott, indem es sagte, Lux lucet in tenebris, das heißt, das Licht leuchtet in der Finsternis. Gott wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Und wie schwer und finster die Sorgenlast 2019 vielleicht auch über deinem Leben stehen, wenn du Gott angehörst, dann bringt er dich ans Ziel. Das hat er versprochen. Er baut sein Reich unter allen Umständen und hat gesagt, dass er seine Gemeinde durchbringen wird und die Pforte der Hölle sie nicht überwinden wird. Gott macht keine halben Sachen. Gott macht Meisterarbeit. Daher nimm dieses leuchtende Segenswort, die Zusage seines Segenswortes hinein in 2019. Er bringt seine Leute durch. Nun, äußerlicher Druck vermag den Segen Gottes über seinem auserwählten Volk nicht zu hindern. Nun stellt sich die Frage, wie ist es, wenn sich dazu jetzt auch noch Druck von innen gesellt? Wir sahen zum Ersten, Gott kümmert sich um sein Volk in Zeiten der Versklavung und kommen jetzt zu Zweitens, in Zeiten der Verführung. Gott kümmert sich auch in Zeiten der Verführung um sein Volk. Ich lese Vers 15 bis 21. Und der König von Ägypten redete mit den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra, die andere Pua hieß. Und er sprach, wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, so seht auf der Stelle nach. Wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Da ließ der König von Ägypten die Hebammen rufen und fragte sie, warum tut ihr das, dass ihr die Knaben leben lasst? Da antworteten die Hebammen dem Pharao, nun, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, sie sind lebhafter, ehe die Hebamme zu ihnen kommt. Haben sie geboren? Und Gott segnete die Hebammen. Das Volk aber mehrte sich und nahm gewaltig zu. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, baute er ihnen Häuser. Wir kommen nun also zu diesem nächsten Schritt der sogenannten klugen Maßnahmen des Pharaos. Interessanterweise finden wir im Neuen Testament, Apostelgeschichte 7, Vers 19, dass Stephanus diese klugen Maßnahmen des Pharaos als List bezeichnet. Und das ist es auch, eine List. Wir finden seine Absicht hier in Vers 15 mit dem Gespräch mit den beiden hebräischen Hebammen. Diese erhalten Namen, Schifra und Pua. Im sogenannten Brooklyn-Papyrus der 13. Dynastie, wie die Datierung vorher auch genannt wurde, fand man tatsächlich eine asiatische Sklavenliste. Also Israel gehört ja auch zu diesem Bereich. Und unter dieser Sklavenliste fand man auch den Namen Schifra. Interessant. Und Pharaos Auftrag an vermutlich die beiden Stellvertreter der restlichen Hebammen ist wie folgt. Sie sollten bei den israelitischen Geburten genau auf das Geschlecht des Kindes schauen und dann, wenn es ein Junge war, kurz einen Prozess machen. Pharao wollte sich nicht selbst die Hände schmutzig machen. Er lässt zunächst andere. Die jüdische Bevölkerung will er die Arbeit der Dezimierung machen lassen. Und dieser listige Versuch von ihm ist ein typisches Prinzip Satans. Der Verfolgung geht die Verführung voraus. Das findet man immer wieder im Alten Testament. Denken Sie nur an die Geschichte von David und seinen Sohn Absalom, wie er ihn verriet. Denken Sie nur ans Neue Testament, wo Jesus Christus durch einen seiner engsten Vertrauten, durch Judas, verraten wurde. Oder denken Sie an den Kirchenkampf, an generell die Kirchengeschichte und den Kirchenkampf im Dritten Reich, der ja von Intrigen aus den eigenen Reihen durchsät war. Und auch heute stehen Christen 2019, sind konfrontiert mit Listen der unterschiedlichen Art und Weisen, dass man sie dazu bringen möchte, Kompromisse zu machen, die weitreichende Folgen haben können. Da darf man alles sagen, solange es der Political Correctness passt. Aber wenn man dann plötzlich von einem Absolutheitsanspruch spricht oder sagt, dass Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Oder dass man plötzlich sagt, es ist die schöpfungsgewollte Form von Gott, dass Mann und Frau zusammengehören. Dann wird die Fundamentalistenkeule rausgeholt und die Liste des Antidiskriminierungsgesetzes angeführt. Und in Epheser 6, Vers 11, da ist Paulus einmal und er weiß um diesen geistlichen Kampf und er warnt und er ruft den Ephesern zu, Epheser 6, 11. Und sagt, dass sie Zurüstung brauchen, sie damals und auch wir heute. Und da sagt Paulus in Epheser 6, Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalt, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und lesen Sie einmal weiter, wenn dann Paulus aufzählt, was für Waffen uns gegeben sind, diesen Listen entgegenzutreten. Wahrheit, Gerechtigkeit, Bereitschaft, das Evangelium zu bezeugen, der Glaube, Gottes Wort und Gebet. Alles Mittel, um dieser Hinterlist Satans entgegenzutreten. Nun, Pharaos List bezieht sich darauf, jüdischen Hebammen zu benutzen, um jüdische Kinder zu ermorden. Und er will, wie auch Herodes, einen Kindermord anzetteln. Und das, liebe Gemeinde, ist brandaktuell. Wie, man tötet Kinder auch heute noch? Richtig. Der Text ist uns näher, als man denkt auf den ersten Blick. Aber wenn wir den mal weiterziehen und in unsere heutige Zeit vergleichen, dann stellen wir doch eine erschreckende Parallele fest. Wir sehen in diesem Kindermord in Ägypten nach der Geburt der männlichen israelitischen Kinder schon eine leise Vorausschattung dessen, was heute zuhauf in gynäkologischen Kliniken von vor einer Geburt eines Kindes vollzogen wird. Da werden Kinder im Mutterleib meist wegen Karrierewünschen oder eben selbstverherrlichen Dingen dann ermordet und beseitigt mit der Begründung, das ist jetzt für mich nicht dran, das passt mir nicht in mein Konzept rein. Und man nennt es dann, man sagt, das ist eben noch kein Leben, hat noch kein Bewusstsein. Das Ganze nennt man dann beschönigend Abtreibung oder Schwangerschaftsabbruch, nur um das Gewissen zu beruhigen. Vor 2 Jahren, Anfang 2019, weigerte sich der damalige Chefarzt Dr. Thomas Börner der gynäkologischen Klinik in den niedersächsischen Dannenberg, direkt nach seinem Amtsantritt die Tötung von ungeborenen Kindern zu unterstützen. Und er tat dies ganz klar aufgrund seiner Berufung, seines christlichen Glaubens und dem in der Bibel gebotenen Nicht-Tötungsgebot. Damit stellte er sich gegen den Zeitgeist, gegen die Political Correctness. Und Sie können sich vorstellen, was für ein Echo aus dem Blätterwald der deutschen Zeitungen zu hören war. Diese Diskussion ist doch schon längst überwunden und gehört doch eigentlich ins letzte Jahrhundert. Sie nehmen der Frau das Selbstbestimmungsrecht und vieles mehr, wurde gesagt. Vielleicht können wir uns ein Stückchen in seine Haut hineinversetzen, was für ein Druck auf ihn von Politik und Presse ausgeübt wurde, um ihn von seiner konservativen Haltung abzubringen. Aber er blieb standhaft und wich nicht zurück, sodass das Arbeitsverhältnis dann mit der Klinik auch beendet wurde. Und die Zeitschrift IDEA kommentiert die Ironie unserer Zeit mit den folgenden Worten. Das Bundesverwaltungsgericht hat die geplante Vertiefung der Elbe bis auf Weiteres verboten. Der Grund: selbst die Schutzmaßnahmen für eine vom Aussterben bedrohte Fenchelpflanzenart für nicht ausreichend. In Limburg stört sich eine Veganerin an dem Lied "Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her". Die Stadt streicht es aus dem Glockenspiel des Rathauses. Und dann ist da ein Chefarzt, der sagt, ich will keine Ungeborenen töten und legt diese ethische Richtlinie für seine Abteilung fest. Er wird durch die Medienmangel gedreht, die Politik droht, der Konzern weigert sämtliche Rückendeckung und der Arzt verlässt die Klinik, weil er bei Fragen um Leben und Tod es für ihn keinen Kompromiss gibt. Stimmen hier noch die Maßstäbe? Nein, sie stimmen nicht. Aber da gab es einen, der Mut hatte, aufzustehen und die Sache beim Namen zu nennen, sich gegen ein System zu stellen, das in Deutschland, ich habe noch keine aktuellen Zahlen, 2018 liegen noch nicht vor, aber 2017 war es über 100.000 Ungeborene umgebracht hat. Auch von den Hebammen in Kapitel 1 des 2. Mosebuches wurde ein aktiver Kindermord gefordert, der ihnen gegen das Gewissen ging, weshalb sie es nicht taten. Und wie auch in Dannenberg spitzt sich jetzt die Situation hier in Ägypten zu. Und die Szene geht hinzu auf diesen Vers des Gesprächs zwischen Pharao und zwischen den Hebammen. Es hatte sich nichts geändert. Pharao sieht, dass immer noch so viele jüdische Jungen rumlaufen und er wundert sich. Und es folgt dieses weitere Gespräch. Wir sehen, Pharao lässt nun die Hebammen zu sich rufen und Vers 18 ist dann die Frage, die er ihnen vorhält. Warum tut ihr das, dass ihr die Knaben leben lasst? Mit Sicherheit war den Hebammen bewusst, dass jetzt ihr Leben auf dem Spiel stand. Und diese toxische Atmosphäre des Pharaos in Ägypten damals erinnert uns auch sehr an das Dritte Reich, wenn wir daran denken, oder Hitler, als der Holocaust begann. Da musste man Juden, dann später auch bekennende Christen, den Nazis ausliefern, wenn man Hitler treu sein wollte. Und wenn es dann dazu kam, dass man sie bei sich versteckt hielt und man erwischt wurde, dann musste man mit ihnen gegebenenfalls auch mit ins KZ wandern. Es gab aber immer wieder tapfere Familien, die Verfolgte bei sich beherbergten, damit ihr Leben aufs Spiel setzten. Aber wie sollte man jetzt gerade damit umgehen, wenn dann plötzlich die Nazis vor der Tür stehen und an einem sagen, anklopfen und sagen, habt ihr Juden oder bekennende Christen bei euch versteckt? Genau diesen Spannungsmoment finden wir hier in Vers 18. Warum habt ihr die jüdischen Jungen nicht getötet? Die Hebammen schrecken nicht zurück. Sie geben ein klares Bekenntnis, ein freimütiges Bekenntnis zu Gottes segnender Hand. In Vers 19. Nun, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen Frauen. Sie sind lebhafter. Ehe die Hebammen zu ihnen kommen, haben sie geboren. Diese Vers 19, Vers 20 ist nun insofern auch spannend, weil es die Ausleger in zwei Bereiche aufspaltet. Manche Ausleger umgehen die Problematik dieser beiden Verse recht, offensiv. Und wenn wir jetzt dann aber auf diesen Kernpunkt drauf eingehen möchten, stellt sich hier die Frage, benutzen die Hebammen hier eine Notlüge oder ist es die Wahrheit, was sie sagen? Und dann wiederum weiter die Frage, kann Gott, wenn es eine Notlüge gewesen sei, das dann segnen, weil es ja ganz offensichtlich heißt in Vers 20, dass Gott ihnen Gutes tut, ja, sie sogar segnet. Es gibt zwei Positionen, die ich kurz nennen möchte. Die einen sagen eben, gut, sie bedienen sich hier einer Notlüge. Es hat wohl nicht gestimmt, was sie hier sagen. Zu diesen Auslegern gehören auch John Piper zum Beispiel. Und wo sie damit wiederum auch sagen, dass in gewissen Situationen eben eine Notlüge auch legitimiert sei. Auch in brenzlichen Situationen. Und die Position 2 sagt dann, demgegengestellt, dass Gott keine Art von Lüge legitimiert, auch keine Notlüge. Und die Aussage von Vers 19 sei wahr und keine Lüge, eine ehrliche und weise Antwort der Hebammen. Diese Position vertreten weitere John MacArthur. Und welche Position liegt jetzt hier im Umstand vor uns? Und wir sehen, es ist keine leichte Frage und auch erst recht keine leichte Situation, wenn wir uns in die Haut der Hebammen oder eines Chefarztes befinden. Was sagt uns zunächst der biblische Fund? Wenn wir an schwierige Stellen kommen, die erstmal nicht so einfach sind, ist es gut, immer den Kontext anzuschauen oder auch den weiteren biblischen Kontext zu sichten. Und da lesen wir zum Beispiel im Neuen Testament, 1. Johannes 1, Vers 5, dass Johannes sagt, dies ist die Botschaft, die wir euch verkündigt haben und verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. 1. Johannes 2, 21 fährt weiter fort und da sagt dieser selbe Johannes nochmal, ich habe euch geschrieben, nicht als ob ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr die Wahrheit kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Und Paulus fährt auch einmal fort und sagt in Epheser 4, Vers 25, dass die Christen die Lügen ablegen sollen. Und erinnern Sie sich noch an Epheser 6, was wir vorhin gelesen haben? Was war die Waffe, die Paulus den Gläubigen geboten hat, gegen die List des Satans? Die Gerechtigkeit zu nehmen und die Wahrheit. Warum sollte man in speziellen Situationen das jetzt nun verdrehen? Und es ist ja offensichtlich, dass zum Beispiel auch in 10 Geboten genannt wird, du sollst kein falsches Zeugnis, lügenhaftes Zeugnis gegenüber deinem Nächsten reden. Zum weiteren Verständnis von den Hebammen finden wir jetzt einen weiteren Vers, nämlich Vers 17, der uns hierbei noch hilft in der Beurteilung ihrer Aussage vom direkten Kontext. Er beleuchtet ihre Antwort von Vers 17 und er sagt, dass sie Gott fürchteten. Ihre Gottesfurcht wird uns also bezeugt. Und wir sehen, dass sie gottesfürchtig handeln und damit die Souveränität Gottes in keinster Weise die Verantwortung des Menschen ausschließt. Wir sollen uns dem Staat unterordnen, richtig. Römer 13, das ist ein biblisches Gebot. Aber die Bibel lernt ebenso, dass in dem Moment, wenn wir Gott gegenüber ungehorsam werden wollen oder sollen, vom Staat aus gefordert, dann sollen wir das ablehnen. Dann sollen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, Vers 29 nennt uns das noch einmal. Was genau kennzeichnet jetzt die Gottesfurcht der Hebammen? Nun, sie bedeutet zunächst einfach, dass sie sich Gott unterordneten und seinen Willen tun und die Kinder nicht ermordeten. Es bedeutet, dass sie die Konsequenzen seines Ungehorsams gegenüber Gott mehr fürchteten als gegenüber dem Pharao. Das heißt, sie fürchteten den Zorn Gottes mehr als den Zorn des Pharaos. Und das ist wichtig. Wissen Sie, im Neuen Testament, da lehrt uns Jesus an einer Stelle mal, was echte Gottesfurcht heißt. Lukas 12, Vers 4 bis 5. Und man könnte fast meinen, er hat die Hebammen vor Augen, als er dieses Wort zitiert oder dieses Wort sagt. Und er sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Eine Gesellschaft, der diese Gottesfurcht verloren geht und die List und Lüge legalisiert, bietet einen wunderbaren Nährboden für derartige Despoten, wie es eben Pharao auch war. Und nicht zuletzt ist auch in dieser ganzen Frage der Notlüge auch ein springender folgender Punkt. Wie würde sich dann der Gott der Bibel vom Gott des Korans unterscheiden? Der Gott des Korans gebietet ja in dem Begriff der Takia, dass man alles nutzen soll, was den Islam vorantreibt, auch wenn es die Lüge ist. Aber die Schrift sagt, dass Gott ein Gott der Wahrheit ist. Gott sei Dank dafür. Jesus sagt selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In der Bewertung, wie wir nun die Aussage der Hebammen einordnen, die Gott segnet, ziehe ich den Schluss mit der zweiten Position, dass ihre Aussage wörtlich zu verstehen ist. Und wissen Sie was? Der Kontext bestätigt das. Sie waren wirklich lebhafter, die Frauen. Das zeigen gerade unsere drei Schlüsselverse, dass sie eben anders waren als die ägyptische Frauen. Das bestätigt das. Ihre Agilität. Sie waren nicht passiv, sondern aktiv. Sie mehrten sich und regten sich. Aber ich muss einen wichtigen Nachsatz noch zu diesen brenzlichen Situationen loswerden. Wir sind verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Aber das heißt nicht, dass wir in schwierigen Situationen alles ausplappern sollen, um dann anderen zu schaden. Ein Kommentator sagte einmal, Wahrhaftigkeit heißt aber doch nicht, dass alles, was ist, aufgedeckt werden muss. Und noch einmal ein Zitat von Jesus Christus selbst, dass er Matthäus 10, Vers 16 uns für solche Extremsituationen gibt. Dort sagt er, siehe, ich sende euch, nämlich seine Jünger, wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Möge Gott uns helfen, so wie in ähnliche Situationen kommen, dass wir in Wahrheit und in Weisheit antworten. Mit demselben kindlichen Vertrauen, wie es jenem christlichen Kind im Dritten Reich gegeben wurde, dessen Eltern bei sich im Haus Juden versteckt hatten und eines Tages kamen die Nazis. Es war Weihnachten und alles war wunderschön geschmückt. Plötzlich klopfte es an der Tür. Es waren die Nazis. Sie kommen, um versteckte Juden zu suchen. Die ganze Familie stand still und zitternd in der Küche. Die versteckten Juden waren direkt unter unserem Boden und hörten, wie die Nazis erst die Eltern einem nach dem anderen ausfragten. Sie durchsuchten die Schränke und Schubladen. Vati und Mutti hielten still. Dann kam einer von ihnen und stand direkt vor mir und schaute mir in die Augen. Meine Hände zitterten. Er fragte mich dieselbe Frage, habt ihr Juden bei euch zu Hause? Ich zögerte erst mit meiner Antwort, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Dann aber sagte ich, ja. Die Eltern erschraken und bekamen beinahe einen Herzanfall. Die Nazis baten mich höflich, sie zu ihm zu führen. So lief ich ihnen voran, führte sie durch den Flur ins Wohnzimmer, wo unser schöner Weihnachtsbaum aufgestellt war und wo ich die Krippenfiguren aufgestellt hatte. Ich bückte mich unter den Baum und holte das kleine Christkind Jesus aus der Krippe und zeigte es ihnen. Und somit hatte das Kind die Wahrheit gesagt und die Juden nicht verraten. Nun, was war die Folge auf das mutige Bekenntnis der Hebammen zu Gottes segnenden Hand? Vers 20 zeigt uns zum dritten Mal den überragenden Segen und Beistand Gottes über seinem Volk. Das Volk mehrte sich und nahm gewaltig zu. Wo der Pharao Gott entehren wollte, muss er nun unfreiwillig dazu beisteuern, dass er Gott verherrlicht. Was Pharao zum Bösen wollte, wendet Gott hiermit zum Guten. Und dreimal dürfen Sie raten, die Hebammen werden ebenso mit Nachkommen gesegnet. Und in Psalm 127 heißt es, dass Kinder eine Gabe Gottes sind und sie werden von Gott beschenkt damit. Und es ist kein Wunder, dass Pharao durchdreht. Und Vers 21 zeigt uns eben nochmal, dass Gottes Schutz über diesen Hebammen ist. Dass Gott ihnen Häuser baut. Wir finden diesen Begriff in Vers 1 nochmal. Und das ist ein Hebraismus, der sagen möchte, dass sie eben Nachkommen bekamen und zahlreich wurden. Und da werden wir wieder erinnert an das Ende von 1. Mose 50. Gott vermag es gut zu machen, was andere uns zum Bösen planen. Auch der tückische Angriffsversuch von innen vermochte den Segen Gottes nicht zu hindern. Was muss das für eine Stärkung gewesen sein für Israel? Aber jetzt zieht Pharao Wut in Brand alle Register. Mit Vers 22 kommen wir jetzt zur finalen Stufe des ägyptischen Antisemitismus und betreten damit den dritten finalen Akt unter der Frage, hält Gottes Treue auch in Zeiten der Verfolgung? Wir sahen, erstens, Gott kümmert sich um sein Volk in Zeiten der Versklavung, zweitens in Zeiten der Verführung und kommen jetzt zu drittens, Gott kümmert sich auch um sein Volk in Zeiten der Verfolgung. Vers 22. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, werft alle Söhne, die ihnen geboren werden, in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Während der Pharao zuvor mit seinem Genozidversuch eher noch unter dem Teppich blieb, ist seine Absicht jetzt offenkundig klar und allen geboten. Sein Gebot ging an alle Ägypter, Hand anzulegen und die jüdischen Jungen in den Nil zu werfen, damit zu ertränken. Wasser wird im zweiten Buch Mose noch eine wichtige Rolle spielen und tatsächlich auch diesem Kampf zwischen Pharao und Gott ironischerweise ein Ende setzen, wenn wir nur an den Durchzug durch das Rote Meer denken. Warum wählt Pharao aber jetzt ausgerechnet diesen ägyptischen Strom Nil? Bis zum heutigen Tag leben dort 90% der ägyptischen Bevölkerung. Diese lebenswichtige Wasserader ist in einem so trockenen Land wie Ägypten eine Art Lebensversicherung. Aber es steckt noch mehr dahinter. Also zum einen, jedem war es zugänglich, dieser Exekutionsauftrag war für jeden möglich. Aber es steckt noch was anderes dahinter. Der Strom Ägyptens wurde nämlich auch als Gott personifiziert. Es gab viele Götter in Ägypten. Wir lesen das, wenn man das zweite Buch Mose fortfährt. Denkt mal, wie viele Götter in Ägypten verehrt wurde. Aber dieser Nil, dieser Strom Ägyptens wurde als Fruchtbarkeitsgott, als Wachstumsgott verehrt. Weil zu gewissen Zeiten dieser Strom über die Ufer trat und dann entsprechend die Äcker bewässerte. Und mit diesem Kindermordaufruf will Pharao seinen Landsmännern jetzt suggerieren, Mensch, Leute, das ist die Lösung. Und übrigens auch der Wille der Götter. Somit wurde der Bevölkerung unterstellt, dass nicht die Ägypter die Babys töten, sondern ein ägyptischer Gott das Urteil vollstreckt und dadurch der ägyptischen Bevölkerung wieder Raum verschafft. Nun, in Ägypten waren die Linien zwischen den Fronten spätestens jetzt klar. Jeder, der sich dem Gebot des Pharaos widersetzt, muss mit harter Strafe rechnen. Doch wo unser Kapitel jetzt auf einem Spannungshöhepunkt endet, hört noch nicht der biblische Bericht auf. Die Raserei des Pharaos steigert sich noch in ein Unermessliches. Damit stand nicht nur die Zukunft Israels, sondern auch das komplette Christfest auf dem Spiel. Die Gewaltausbrüche des Pharaos werden allerdings noch ein bitteres Nachspiel haben. Was Pharao hier nämlich antastet, ist nach Sacharja 2, Vers 12 Gottes Augapfel. Sie wissen, wie empfindlich ein Augapfel ist. Und das wird einem spätestens klar, wenn man Kapitel 11 des zweiten Buch Moses aufschlägt und Gott Hand anlegt an die Erstgeborenen Ägyptens und dadurch Gericht übt. Gott steht seinem Volk immer noch bei und greift inmitten diesem Genozidversuch einen der Opferbabys heraus. Und aus diesem formt er einen Mann, uns bekannt unter dem Namen Mose. Und genau dieser führt später dann Israel unter dem mächtigen Exodus aus Ägypten aus der Sklaverei hinaus. Wir kommen damit zum Schluss. Wir haben Gottes Segensspuren im Sand Ägyptens inmitten dieser Finsternis verfolgt. Gott half seinem Volk durch die Kämpfe der ideologischen Versklavung, durch die heimtückische Verführung und zuletzt auch durch die brutale Verfolgung hindurch. Und ihr Lieben, Fakt ist, auch in groben Tagen gilt Gottes Treue. Doch neben dieser wichtigen Feststellung, die wir hier machen, drängt uns dieser Text, drängt Sie, lieber Hörer, lieber Internethörer, auch dieser Text auf eine weitere Frage hin. Nämlich diese wichtige Frage, die ich auch jetzt hier in die Runde schmeißen möchte, angesichts dessen, dass wir vor Gott stehen. Kennen Sie auch schon die Treue Gottes? Oder lassen Sie mich anders fragen, kennst du auch schon diesen Gott der Treue? Die Bibel nennt ihn einmal in Offenbarung 3, Vers 14, den Wahrhaftigen, den Amen. Stehen Sie bereits auf der Seite? Stehst du schon auf seiner Seite? Wir haben am Beispiel der tapferen Hebammen gesehen, dass sie bereit waren, nicht sich vor diesem dunklen Regime zu beugen, weil sie einen mächtigeren König, einen mächtigeren Herrn kannten. Kennst du auch schon diesen Herrn? Gehörst du auch ihm schon an, seinem Reich? Die Bibel sagt, dass es zwei Herrschaftsbereiche hier auf dieser Welt gibt. Da ist zum einen die Herrschaft der Finsternis, da ist zum einen der Fürst dieser Welt. Die Bibel nennt ihn den Teufel, den Sklaventreiber der Menschen. Wir alle befinden uns eigentlich aufgrund unserer rebellischen Natur, aufgrund unseres Herzens, weil wir die Lüge und die List mehr lieben, dort Und der Teufel lädt diesen Herzen seiner Bürger Lasten auf und lässt sie für sein Reich buckeln. Er treibt sie von einem Event zum anderen, von einer Party zur nächsten, von einem Partner zum anderen. Und immer wieder getrieben von der Angst, von der Hast, irgendeinen Genuss der Sünde zu verpassen. Und da ist vielleicht tatsächlich einer, der hat sogar noch Freude daran. In seiner Gottlosigkeit, Lüge und Lust, aber er sucht, was er nicht findet, denn Liebe und Ehre und Glück. Und kommt doch belastet mit Sünden und unbefriedigt, nämlich leer, zurück. Gehörst du auch noch zu diesem Reich? Aber halt, ich will dir noch ein anderes Reich zeigen. Da ist noch ein anderes Reich, was uns die Bibel zeigt. Es ist ein Reich auf dieser Erde, obwohl es nicht von dieser Welt ist. Es ist das Reich des Lichts. Es ist das Reich der Liebe Jesu Christi. Keiner von uns ist von Natur aus da drin. Die Bibel sagt, dass wir eine neue, eine geistliche Geburt brauchen, um dort hineinzukommen. Wenn du noch nicht in dieses Reich gehörst, lass mich dir sagen, nur Jesus Christus allein kann dich reinbringen. Keine Kirche, nur Jesus Christus selbst kann dich reinbringen dorthin. Er selber sagte einmal, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Dafür ist er als Kind in die Krippe gekommen. Dafür hat er sich später auch festnehmen lassen und ans Kreuz schlagen lassen. Dafür hat er auch die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen und wurde er, der König, zum Sklaven. Und hat sich verraten lassen und wurde wie ein Sklave ausgepeitscht, um dich aus der Finsternis zu befreien. Komm, komm, der du vielleicht noch deine Sündenlast mit dir trägst und diesen Sklaventreiber aber satt hast, komm zu ihm. Komm heute noch, denn er will dich freimachen durch sein Blut, was er am Kreuz vergossen hat. Seine Liebe ruft dich, zu ihm zu kommen, durch den Glauben, das heißt durch ein Gebet, dass du dich ihm weihst, dass du zu dem Gekreuzigten heute kommst. Komm, ich bitte dich, heute ist noch die Zeit, heute ist noch Gnadenszeit, heute ist die Tür noch offen. Komm unter seine segnende Hand, wenn du es noch nicht bist. Komm aber halt, es bin nicht ich, der ruft. Jesus selbst ist es, der ruft. Matthäus 11, da sagt er uns in Vers 28, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Komm heute, die Tür ist noch auf. Und wenn du schon gekommen bist und wenn du dich schon unter seinem Joch gebeugt hast und errettet wurdest, dann folge seinem Vorbild, folge ihm nach. Galater 6, Vers 2 sagt uns, einer trage des anderen Last, so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Nimm dir die Hebammen zum Vorbild in ihrer Gottesfurcht, in ihrer Fürsorge für das Volk. Wir haben vorhin das Lied gesungen, was die Kinder so sehr, so gern singen und ich freue mich, dass sie es lieben gelernt haben. Treue fängt schon im Kleinen an, nur durch Treue wird man ein Mann. Ahme Gottes Treue nach. Wir sind fehlerhaft, aber eifere ihm nach. Wir leben aus der Vergebung aus seiner Hand. Es gibt nichts Herrlicheres, als diesem treuen Christus zu folgen, der in groben Tage seine Treue uns hält. Und genau von diesem schrieb auch der protestantische Liederdichter, dessen Lied wir gleich singen werden. Sein Lied wurde inmitten der Nöte des 30-jährigen Kriegs verfasst, inmitten des Hungers, des Todes. Und diese tröstlichen Liedverse ermutigen uns gemeinsam mit dem Volk Israel, weg von unseren Umständen, hin auf unseren Gott zu sehen, der uns seine Treue hält. Er ist es, der dich, wir hörten in der Schriftlösung es bereits, sogar bereit ist, bis ins Alter zu tragen, wenn du ihn in deinem Leben walten lässt. Wenn wir als Gemeinde, als BEG auch 2019 bereit sind, ihn in unserem Leben walten zu lassen, wie es in dem Lied heißt, wer nun den lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott im Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Denk nicht in deiner Drangsalsitze, dass du von Gott verlassen seist und dass ihm, der im Schoße sitze, der sich mit stetem Glücke speist, die Folgezeit verändert viel und setzet jeglichem sein Ziel. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Vater, und so stehen wir jetzt vor diesem Kapitel und damit auch vor dir. Und wir danken dir für deine Treue, die du deinem Volk damals gezeigt hast und dass du sie mitten dieser Finsternis durchgetragen hast. Herr, dass du den klimmenden Docht nicht auslöscht, dass das Licht in die Finsternis scheint. Danke, dass das wahr ist und dass wir uns an deine Treue hängen dürfen, auch angesichts dieses Jahres, wo wir noch nicht wissen, was auf jeden Einzelnen von uns zukommt, aber wir wissen, wir sind in deiner Hand. Und Herr, wenn wir so auch dieses Jahr beginnen und schon begonnen haben, so möchten wir uns tun unter deiner segnenden Hand und möchten dich bitten, dass du dich über uns erbarmst, möchten dich bitten, dass du dich über unserem Volk, über unserem Land erbarmst, dass du dich über all diesen Unfug erbarmst, Vater, über diesen Mord erbarmst in unserem Land, der geschieht. Schenke Umkehr, Herr, schenke Erweckung in unserem Land um deines Namens willen. Und Vater, wir möchten dich auch als Gemeinde bitten, wir lassen dich nicht, du segnest uns denn auch 2019. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.